Also ich stelle jetzt einmal erstens die These auf, dass man New Work ein Stück weit Unrecht tut, wenn man den Begriff nämlich auf eine Art und Weise verwendet, die ihn ja fast schon ins Lächerliche zieht. Und ich stelle zweitens die These auf, dass die an der Realität etwas vorbei argumentieren, die sagen, Hard Work ist Hard Work im Sinne der 90er Jahre. Das Aufgehen im Job als Mensch, das Leisten von Überstunden, die Wochenendarbeit, ja, mit dem Ziel, formal aufzusteigen im Unternehmen, ja, Geld zu verdienen, ja, sich materielle Werte zu schaffen. Also ich glaube, wir sollten in der Diskussion, und ich verstehe natürlich, will es noch einmal formulieren, ja, also die Zuspitzung, ja, wenn man auf einer Bühne steht, aber ich glaube, wir sollten uns schon die Zeit nehmen, gerade in der HR-Community da ein bisschen stärker zu reflektieren, denn da gibt es sehr, sehr viel mehr zu sagen, als das, was man vielleicht als schnelle Blitzlichter oft in einer öffentlichen Debatte dem Publikum zuwirft.
Fresh Up, Your HR mit Mechthild Alpers.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge in der zweiten Staffel meines Podcasts Fresh Up Your HR. Mein Name ist Mechthild Alpers und ich spreche hier mit meinen Gästen über Themen der Personal- und Organisationsentwicklung mit Fokus auf den Mittelstand. Heute werde ich mit meinem Gast die Leistungsdebatte beleuchten, die in Wirtschaft und Politik und auch in der Öffentlichkeit geführt wird. Ich habe an dieser Stelle ein Zitat von unserem Bundeskanzler Friedrich Merz mitgebracht. Er hat im letzten Jahr, also 2025, auf dem CDU-Wirtschaftstag gesagt, hier fängt das Zitat an, wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können. Er hat also eine Rückkehr zu mehr Arbeitsleistung gefordert, um den Wohlstand in Deutschland sichern zu können. Und das ist auch etwas, was wir in Zeitschriften lesen, also in Wirtschaftsblättern, was in Talkrunden diskutiert wird. Wir brauchen mehr Performance statt einer Feel-Good-Culture. Wir haben es uns ein bisschen zu bequem gemacht in der New-Work-Ecke, sage ich mal. Und es braucht wieder Motivation für Leistung. Also die Leidenschaft für das Arbeiten soll wieder erweckt werden. Und da wird gern auf die jungen Generationen geguckt, denen ja nachgesagt wird, dass ihre Balance bei der Work-Life-Balance eher in Richtung Life und weg von Work geht. Ich freue mich sehr, dieses Thema in dieser Folge das erste Mal mit einem Gast aus Österreich zu besprechen. Mein Gast ist Geschäftsführer der ÖBB Operative Services GmbH und Co. KG, eine Servicetochter der ÖBB, das sind die österreichischen Bundesbahnen. Die ÖBB hat konzernweit 48.000 Beschäftigte und die Operative Services GmbH und Co. KG hat 1.500 Beschäftigte und ist zuständig für die Sicherheit und Sauberkeit von Österreichs Bahnhöfen, für die Koordinierung von Notfällen und Betriebsstörungen, die Überwachung von Bahnanlagen sowie für den Informations- und Empfangsservice. Mein Gast verantwortet in seiner Funktion die Bereiche Finanzen, Personal und Operations. Und außerdem ist mein Gast auch Mitglied im Vorstand des Bundesverbands der PersonalmanagerInnen und leitet die Landesgruppe Österreich des BPM. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Kreiter. Schön, dass Sie heute da sind.
Hallo Frau Alpers, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit Ihnen zu plaudern.
Herr Kreiter, Sie sind genau der richtige Gesprächspartner für diesen Podcast heute, um das Thema Leistung zu beleuchten. Und warum ist das so? Weil Sie ein Thesenpartner sind für eine HR-These des Bundesverbands der PersonalmanagerInnen für das Jahr 2026. Der Bundesverband stellt ja für jedes Jahr, ich glaube, immer 6 Thesen auf, die abbilden, was so die bestimmenden Themen der Personalarbeit für das Jahr sind und wie die langfristigen Entwicklungslinien für den Bereich HR aussehen. Und da haben sie die Patenschaft für die zweite These übernommen, die lautet, die Überschrift lautet zumindest eine längere These, aber die Überschrift lautet, ohne Leistungsprinzip kein Fortschritt und ohne Fortschritt kein Zusammenhalt. HR muss für eine neue Balance sorgen. Herr Kreiter, warum sind Sie Partner genau dieser These geworden und was macht man eigentlich als Thesenpartner für eine HR-These 2026?
Naja, also zunächst vielleicht allgemein zu dieser These Nummer 2, 2026. Zitieren Ihren Bundeskanzler Friedrich Merz. Jetzt werde ich nicht kommentieren, was Politikerinnen und Politiker sagen. Die spitzen natürlich zu und solch arke Gesetze fallen auch immer in einen bestimmten Kontext. Aber dass wir in Deutschland und in Österreich und in Europa generell diskutieren sollten über Standort, Wettbewerb, Leistung, das ist doch etwas, was wir eigentlich in HR und in unserem täglichen Tun und in unserer täglichen Wahrnehmung ja erleben. Also wir haben kaum Wirtschaftswachstum eigentlich in Mitteleuropa. Man könnte zugespitzt auch sagen, ein Nullwachstum. Wir haben eine relativ hohe Arbeitslosigkeit, ist im Vergleich zu den 10 Jahren davor. Wir sehen ganz, ganz klar am Beispiel der deutschen Automobilindustrie, dass der produzierende Sektor ein Problem hat. Wir Österreicher hängen noch ganz stark dran, denn wir haben in Österreich sehr, sehr innovative und gute Zuliefererbetriebe für große deutsche Autokonzerne. Und wir sehen eigentlich damit, dass es nicht mehr so gut läuft, wie das früher der Fall war. Also man muss nur schauen, es gibt plötzlich Autohäuser chinesische Anbieter, ja, die uns auffallen, wenn wir einfach daran vorbeigehen oder vorbeifahren. E-Mobilität, das ist nichts mehr, was einen Ursprung in Europa hat. Oder ich will nicht vielleicht vom Ursprung sprechen, aber wo Europa sagen kann, ja, das sind wir wirklich führend, das ist nicht der Fall. Und damit glaube ich, ja, haben wir ein paar größere Themen zu lösen. Und alles das, was ich vorhin genannt habe, Wettbewerb, Standort, Leistung, alles das läuft ja letztlich zusammen in der Frage des Wohlstandes, von dem wir in Europa ausgehen, und läuft letztlich zusammen in der Frage, was wir tun müssen, um diesen Wohlstand bestmöglich zu erhalten und vielleicht sogar weiter auszubauen. Und so wird man dann, wenn man nämlich auf der einen Seite beruflich in diesem Feld zu tun hat und bis vor kurzem Personalchef der ÖBB-Infrastruktur und bin dann sozusagen ins Business gegangen und darf jetzt die Sicherheits- und Reinigungsfirma der ÖBB leiten. Wenn man das einerseits beruflich sieht und andererseits auch mit der Brille eines durchschnittlichen Bürgers sieht, was passiert, dann ist es auch gar nicht schwer, Thesenpate für diese These Nummer 2 zu sein, weil ich tatsächlich glaube, ja, wir haben hier Themen zu lösen. Wir haben uns vielleicht ein Stück weit auch in der Personalarbeit der vergangenen Jahre zu weit treiben lassen in der Entwicklung von Flexibilisierungsmaßnahmen, von Benefits, vielleicht ein Stück weit auch über das Ausmaß hinaus, das notwendig war. Und damit finden wir uns heute, wie ich finde, in einer Leistungsdebatte wieder, bei denen HR ganz klar gesagt die Chance auch hat, einen Beitrag zu leisten.
Sehr spannend, was ich, also den ersten Impuls, den ich immer habe, wenn über Leistung gesprochen wird, und das ist ja in der Regel, wie Sie gesagt haben, in der Öffentlichkeit zugespitzt, gern emotional polarisierend. Also da gibt es dann ja zwei Seiten, die in der Regel ja emotional und auch verhärtet diskutieren, wenn es um das Thema Leistung geht. Ich frage mich dann ganz oft, was ist eigentlich gemeint, wenn über Leistung gesprochen wird? Und wenn so über Leistung gestritten wird, worüber sprechen wir da eigentlich? Was ist Leistung eigentlich?
Ich finde es eine sehr, sehr gute Frage. Weil wenn Sie diesen Gegensatz jetzt aufmachen zwischen New Work und Hard Work, also so beobachte ich das in der Debatte in Deutschland, dann bin ich mir nicht immer ganz sicher, ob diese Grenzziehung, so wie sie im Diskurs vollzogen wird, auch wirklich treffsicher ist. Warum? New Work war ein absoluter Modebegriff und sagt eigentlich rein dem Namen nach schon, ja, neues Arbeiten, ja, nimmt Bezug auf geänderte Rahmenbedingungen, ja, vor denen die Personalarbeit der vergangenen Jahre gestanden ist. Neue Generationen, neue Erwartungshaltungen, ja, gesellschaftlich doch andere Voraussetzungen als etwa in den 80er und 90er Jahren. Und New Work ist ein Stück weit jetzt in der Debatte zu einem Begriff geworden, der belächelt wird. Also das hat nicht mehr diese positive Konnotation, sondern viel eher schon etwas sehr Kritisches. Demgegenüber Hard Work, das ist jetzt das, was herausgearbeitet wird, das ist das, als die Stoßrichtung der Stunde, ja, da wo wir hindrängen müssen. Hat aber ganz oft ein gedankliches Fundament, das vielleicht gar nicht mehr so sehr in die Zeit passt. Um das zu konkretisieren, was ich meine. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Leistungsbegriff, der hinter Hard Work steht, auch wirklich der Leistungsbegriff ist, von dem die Generationen ausgehen, die jetzt in den kommenden Jahren den Arbeitsmarkt sehr stark prägen werden. Also Generation Z, die nachfolgenden Generationen, die Corona-Generation. Also ich stelle jetzt einmal erstens die These auf, dass man New Work ein Stück weit Unrecht tut, wenn man den Begriff nämlich auf eine Art und Weise verwendet, die ihn naja, fast schon ins Lächerliche zieht. Und ich stelle zweitens die These auf, dass die an der Realität etwas vorbei argumentieren, die sagen, Hard Work ist Hard Work im Sinne der 90er Jahre. Das Aufgehen im Job als Mensch, das Leisten von Überstunden, die Wochenendarbeit, ja, mit dem Ziel, formal aufzusteigen im Unternehmen, ja, Geld zu verdienen, ja, sich materielle Werte zu schaffen. Mhm. Also ich glaube, wir sollten in der Diskussion, und ich verstehe natürlich, ich will es noch einmal formulieren, ja, also die Zuspitzung, ja, wenn man auf einer Bühne steht, aber ich glaube, wir sollten uns schon die Zeit nehmen, gerade in der HR-Community da ein bisschen stärker zu reflektieren, denn da gibt es sehr, sehr viel mehr zu sagen, als das, was man vielleicht als schnelle Blitzlichter oft in einer öffentlichen Debatte dem Publikum zuwirft.
Ja, das ist eine, also das finde ich ganz schön, das aufzumachen, also diesen wahrgenommenen Spagat zwischen New Work und Hard Work, der vielleicht gar keiner ist. Vor dem Hintergrund, was Sie gerade formuliert haben, was ist Leistung für Sie?
Für mich persönlich, vielleicht nähern wir uns dem über eine ganz persönliche Leistungsdefinition. Also ich bin ein Kind der 80er Jahre. Ich bin im Mai 1989 geboren. Und schon noch sehr stark geprägt davon, dass man mit Leistung den persönlichen Einsatz über das notwendige Maß hinaus versteht. Vielmehr noch in die Richtung, dass man über das Leisten von mehr Stunden eher und schneller in den Aufstieg kommt, in formal höherwertigere Funktionen, in Führung kommt und dadurch über ein gutes Einkommen zu einem Wohlstand gelangt, der sich auch primär niederschlägt im materiellen Wert. Ich will es so formulieren. Ne? Also diese Prägung ist da. Ich bin aber schon alleine vom Geburtsjahr viel von der Sozialisation danach also stärker beeinflusst, dass die Generation von mir, von der Überlegung, dass das schon Sinn machen muss, was wir hier tun. Mhm. Und die Generationen nach mir, und insofern ist für einen Personaler der Leistungsbegriff immer ein vielschichtiger, scheint sich das noch ein großes Stück weiter verschoben zu haben. Es ist erstens nicht mehr der formale Aufstieg, der zählt. Wir beobachten das auch daran, dass wir für Führungspositionen oft gar nicht mehr so viele Bewerbungen bekommen, wie wir sie früher hatten. Also das ist, das nimmt ab. Wir lernen auch, dass das Arbeitszeitausmaß generell sinkt. Also in Österreich ist es beispielsweise so, dass die Zahl der Erwerbstätigen steigt, aber nicht die Zahl der geleisteten Stunden. Und damit sind wir in Europa eines der ganz wenigen Länder, die sehr, sehr starke Teilzeitarbeit haben. Also das verändert sich ganz offensichtlich. Leistung ist an Stunden so nicht mehr oder möchte nicht mehr an Stunden festgemacht werden. Und wenn man versucht, das alles gesellschaftlich in eine Entwicklung einzubetten, dann denke ich, muss man auch klar herausstreichen, dass die Möglichkeiten, sich materielle Werte zu schaffen, die nachhaltig wirken, eine Wohnung zu kaufen, ein Haus zu bauen, für viele Menschen mit mittleren Einkommen einfach nicht mehr möglich sind. Also dass die gesamte Wohnpreisentwicklung in Österreichs Großstädten geht in eine Richtung, die es einfach nicht mehr realistisch erscheinen lässt, dass der Mittelstandsbasis noch etwas aufbaut. Und Leute betrachten Arbeit nicht isoliert, sondern sehen ihren gesamten Lebensentwurf und sind dann offensichtlich zunehmend weniger bereit, mehr an Stunden in die Arbeit zu investieren, als es für ein gutes Leben unter diesen Rahmenbedingungen braucht. Und damit, um das vielleicht ein Stück weit zusammenzufassen, was ich unter Leistung verstehe, das ist etwas, das ist sozusagen an der Schwelle des klassischen Leistungsbegriffs der 90er Jahre und einem schon moderneren Leistungsbegriff, wie ihn die Generation Z prägt. Was ich aber unter Leistung verstehe, nämlich als Personaler, das ist dann differenziert. Weil dazu gehört auch ein ganz offensichtlich neuer Leistungsbegriff der jüngeren Generationen.
Sie haben eben von den durchschnittlichen Arbeitsstunden in Österreich gesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sich die Zahlen in Deutschland und Österreich unterscheiden. Ich weiß, dass in Deutschland das Gesamtarbeitsvolumen aller Arbeitstätigen, aller Erwerbstätigen pro Jahr zugenommen hat, pro Jahr, also immer weiter steigt, dass die durchschnittliche Arbeitszeit sinkt, weil eben auch in Deutschland viele in Teilzeit arbeiten. Gleichzeitig sind in Deutschland, ich glaube, wir haben 75% der Frauen in Beschäftigung und oft sind es ja noch Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Also mir ist wichtig, diese Differenzierung von dem Gesamtarbeitsvolumen und dann von der durchschnittlichen Arbeitszeit, weil da manchmal auch große Diskussionen entstehen.
Die Zahl der Erwerbstätigen steigt, ja, aber nicht das Gesamtvolumen. Das ist unser Thema in Österreich. Mhm. Und das führt uns natürlich genau in die Debatte hinein, die Sie jetzt in Deutschland hier haben. Ich glaube, Lifestyle-Teilzeit wurde irgendwann.
Ja, Freizeitparadies Deutschland haben wir auch.
Ja, das haben wir so, eben auch, um die Diskussion zu befeuern, beim BBM so geschrieben. Da muss man natürlich nach innen hin schon differenzieren. Ja. Die Arbeitszeit der Menschen hat immer mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun. Ich habe gerade den Blick gelenkt auf die Preisentwicklung, ja, beim Wohnraum. Es gibt aber ganz andere Entwicklungen natürlich auch. Und das ist die Situation der Care-Verantwortung für Kinder, für Pflegebedürftige, die keineswegs gleich verteilt ist. Sie haben Frauen angesprochen. Also wir haben sehr, sehr viele Frauen bei uns, die in Teilzeit arbeiten und gerade auch deshalb in Teilzeit arbeiten, weil sie eben einen so großen Anteil an der Care-Arbeit haben. Ja. Und da kann man nicht von Lifestyle-Teilzeit sprechen. Ja? Soweit man das Unternehmen überhaupt darüber urteilen möchte, ob das gut oder schlecht ist. Ja? Aber Man muss doch sehr klar sagen, dass Teilzeit aus Gründen der Kinderbetreuung etwas ist, dem wir entgegenkommen als Unternehmen. Wenn man das als Gesellschaft hingegen so in dieser Form nicht möchte, dann muss man bei der Kinderbetreuung etwas verändern. Und das sagen wir auch sehr klar bei den ÖBB. Wir bemühen uns wirklich nach Kräften, Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen, die es möglich machen, dass sie Beruf und private Verpflichtungen im gesamten Arbeitsleben, dass sie idealerweise bei uns verbringen, gut unter einen Hut bringen können. Aber wir können eines nicht, nämlich fehlende staatliche Kinderbetreuungsangebote substituieren. Das geht nicht für die Unternehmen. Und daher ist es schon so, dass diese Gesamtdebatte, wie wir sie führen, über Standort, Wettbewerb, Wohlstand, Leistung, eine Debatte ist, bei denen wir einen sehr großen Hebel als Unternehmen haben, die aber selbstverständlich eine Debatte ist, die wir politisch führen müssen.
Ist die Diskussion in Österreich auch so zugespitzt wie in Deutschland?
Es ist nicht ganz so zugespitzt, aber es geht in eine ganz ähnliche Richtung. Also die Probleme, vor denen wir stehen, sind nicht fundamental anders. Wir haben große Probleme in der produzierenden Industrie in Österreich. Wir haben sehr viele qualifizierte Jobs in genau diesem Sektor verloren. Das zeigt sich auch daran, dass die Lohnabschlüsse darauf Bedacht nehmen und wir Lohnabschlüsse deutlich unterhalb der Inflation haben, weil Kollektivverträge oder Tarifverträge, wie es in Deutschland heißt, die Inflation ganz oder nahezu zur Gänze ausgleichen würden, wirtschaftlich einfach nicht mehr tragbar sind für die Industrieunternehmen. Und insofern ist die Situation bei uns mit jener in Deutschland nahezu vergleichbar. Und ja, wir führen eine ganz ähnliche Debatte, wenn auch noch nicht in der Schärfe, wie wir sie aus Deutschland kennen.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer in die These reingraben, sozusagen, die ja sehr komplex ist. Weil Sie sagen ja auf der einen Seite in der These, also als Bundesverband der PersonalmanagerInnen, wir brauchen eine neue Leistungskultur, wenn wir die Zukunft sichern wollen. Und dann sagen Sie, Teil der Kultur sind einerseits die berechtigten Leistungsanforderungen der ArbeitgeberInnen und andererseits auch die zunehmend individualisierten Ansprüche der Mitarbeitenden, die auch in Balance gebracht werden sollen. Mhm. Können Sie das konkretisieren, was Sie damit meinen?
Ja. Also wir kommen ja, wenn man das historisch ein bisschen aufreißen möchte, aus einer Zeit, in der wir an sich eine gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung hatten. Passable Konjunktur, Wachstum, aber schon mitten im Generationenwandel waren. Rekordpensionierungen, die Unternehmen haben händeringend nach Arbeitskräften gesucht. Also absoluter Wettbewerb um Arbeitskräfte. In Österreich war das immer ganz, ganz interessant zu beobachten, denn plötzlich sind in den Jahren 21, 22, 23 so wahrnehmbar Arbeitgeberkampagnen Bestandteil der Werbelandschaft geworden, wie wir das eigentlich nie kannten. Ja, mhm. Und allerorts wurden Arbeitskräfte gesucht, denn in Österreich ist es in etwa so, dass so ziemlich alle Großkonzerne gleichzeitig auf den Arbeitsmarkt zugreifen durch die demografische Entwicklung und der größte Arbeitgeber, der Bund, auch. Also plötzlich hat man Werbung gemacht für die Tätigkeit als Richterin oder Richter. Das war für viele Jahrzehnte undenkbar, dass man da aktiv auffordern muss, in der Justiz zu arbeiten. Also Arbeitskräfte, Knappheit auf allen Levels nahezu. Wir haben als Unternehmen darauf reagiert, uns geradezu selbst dabei zu übertreffen, Benefits zu kreieren. Also wir haben nicht nur geworben um die Arbeitskräfte, sondern wir haben allerlei Benefit-Pakete geschnürt, die das Arbeiten modern, flexibel, angenehm gestalten sollen. wir in Österreich waren ja da verhältnismäßig ja noch zurückhaltend, aber Sie selbst kennen ja die Beispiele aus großen deutschen Unternehmen, was da alles an Maßnahmen, an Benefits angeboten wurde, also bis hin zum Einfrieren von Eizellen und dergleichen. Ja. Also derlei Beispiele sind mir aus Österreich so nicht bekannt, ja, aber auch wir waren sehr erfinderisch. Und insofern hat man damit sich zwar als Unternehmen gut positioniert und vielleicht auch wirklich gut recruited, hat aber schon auch eine Erwartungshaltung geschürt bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die dann nicht zu erfüllen sind, wenn die konjunkturellen Bedingungen andere sind. Und wir sind vor einer ganz, ganz interessanten Situation im Moment, denn die Konjunktur ist im Moment nicht so gut. Das überlagert ein Stück weit diesen Arbeitskräftemangel. Also der ist natürlich grundsätzlich da, aber nicht mehr für alle Branchen. Also wir haben wieder deutlich mehr Bewegung am Arbeitsmarkt. Das muss man tatsächlich so sagen. Sodass sich das Bild jetzt ein bisschen verschiebt. Und in Österreich trennt man sich jetzt von vielen Benefits wieder, von denen man jetzt in der Rückblende sagt, das war zu viel. Nur die Erwartungshaltung der Generation, die jetzt genau in diesem Zeitfenster in den Arbeitsmarkt gekommen ist, die hat doch nicht ganz Schritt gehalten mit diesen veränderten Rahmenbedingungen. Ja. Also wir haben hier tatsächlich, wie das die These auch sagt, einen Gap zu schließen zwischen Anforderungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder verändert haben und auf der anderen Seite natürlich die Erwartungshaltung. Und ich würde meinen, Frau Alpers, das ist eine Debatte, die immer in Bewegung sein wird, weil sich die Rahmenbedingungen immer ein Stück weit verschieben werden. Also wir werden wieder die Situation erleben, bei denen wir mehr Wirtschaftswachstum haben, bei denen die Ressource Mensch noch wichtiger werden wird, als sie aktuell schon ist. Also das ist gewissermaßen ein bewegliches System. Aber genau das meinen wir, wenn wir versuchen, das zu überbrücken. Ja, wir brauchen auf der einen Seite natürlich nach wie vor gute, moderne, flexible Arbeitsbedingungen, aber keine Spitzen, ja, der Gestalt, dass wir ein zu viel an Benefits haben. Wir brauchen auf der anderen Seite aber auch klar Instrumente im Unternehmen, die uns auf dem Pfad hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit helfen. Genau, also ich glaube auch, wenn wir über einen Leistungsbegriff diskutieren und über einen veränderten Leistungsbegriff, dann reicht es nicht, nur über Performance-Management zu sprechen. Also wenn Sie sich mal die Zeit nehmen und bei kleineren oder größeren HR-Kongressen durchs Programm klicken, dann geht es ganz stark um Performance-Management. Und Sie werden sich aktuell erinnert fühlen an die Zeiten vor. Genau. Ja. Das ist auch okay. Das ist absolut in Ordnung, dass wir diese Seite der Personalsteuerung auch wieder ein bisschen stärker beleuchten. Aber Performance-Management sieht da vielleicht doch ein Stück anders aus, als gemeinhin darunter verstanden wird. Ich glaube, dass wir das alles anders denken müssen. Und zwar wirklich zielgruppengerecht für jede Arbeitnehmerinnengruppe, die wir so im Unternehmen haben. Denn man wird unter den Jungen weniger nur für Geld arbeiten. Ich bin aber kein Anhänger, will das einspringen, kein Anhänger der These, ja, es geht gar nicht, den Jungen geht es gar nicht mehr ums Geld, das ist ein Blödsinn. Ja. Den Jungen geht es ja wohl ums Geld, gerade vor dem Hintergrund dessen, was ich eingangs sagen durfte, steigende Kosten des täglichen Lebens, ja. Investitionsgüter werden unerschwinglich, ja, wie Wohnungen. Ja. Also Geld hat eine hohe Bedeutung, ja, aber man ist weniger bereit, für mehr Geld viel mehr Lebenszeit zu investieren. Das ist das, was ich meine. Ja. Man ist aber viel eher bereit, mehr Lebenszeit zu investieren, wenn man einen klaren Sinn vor Augen hat, den eigenen Beitrag zum großen Ganzen erkennt. Insofern glaube ich auch, und jetzt komme ich ein Stück weit auf das Performance Management zurück, wenn wir über Performance Management sprechen, dann müssen wir auch über Karrierewege sprechen. Wenn nämlich jemand performt, wie auch immer Performance bewertet wird, dann ist natürlich auch die Frage, welchen Weg geht diese Person? Und da bin ich der festen Überzeugung, dass diese Karrierewege in Zukunft anders verlaufen müssen als die Karrierewege für frühere Generationen. Nämlich nicht steil nach oben, wobei nach oben das Verständnis ist, formal in Führungsverantwortung zu kommen, Gestaltungsmacht zu haben, Einfluss zu haben über Menschen, sondern dass sich eine gute Karriere viel stärker als früher daran festmachen lässt, welchen gestalterischen Spielraum man mir zuerkennt. Ich glaube auch, dass Benefits, so sehr wir den ein oder anderen Ausschlag nach oben hin jetzt wieder korrigieren und so sehr wir das jetzt vielleicht als überzogen darstellen, was wir vor 3 Jahren noch gut gefunden haben, Benefits sehr wohl eine Rolle spielen werden, weil sie doch auch, wenn sie klug gemacht sind, erstens nicht unwirtschaftlich sind, sondern sehr wohl auf eine wirtschaftliche Logik einzahlen können. Ich kann vielleicht auch ein Beispiel bringen. Und weil sie zweitens doch dem Arbeitnehmer auch zeigen, dass er nicht nur als Arbeitskraft oder sie nicht nur als Arbeitskraft wahrgenommen wird, sondern als Mensch, der sich ganzheitlich in den Dienst einer sinnvollen Sache stellt. Und insofern ist beispielsweise Unterstützung bei der Kinderbetreuung, ja, Nanny Services, ja, um vielleicht irgendein Beispiel zu nennen, oder aber ein niederschwelliges Betreuungsangebot oder Hilfe bei der Altenpflege, etwas, was sehr, sehr wohl ein wirtschaftlicher und sinnvoller Benefit für ein Unternehmen sein kann.
Wenn Sie sagen, wir müssen bei dem Thema Performance oder Leistung differenziert auf einzelne Gruppen im Unternehmen gucken, haben Sie Beispiele aus Ihrem Unternehmen, um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen? Also welche Gruppen gibt es und wie gucken Sie mit der Leistungsbrille auf diese Gruppen?
Mhm. Ich glaube, das würde ich ein bisschen breiter aufmachen. Also nicht nur an der Gesellschaft jetzt festmachen, die ich aktuell vorstellen darf, sondern generell für die ÖBB beantworten. Wir merken, dass bei der jüngeren Generation eine viel stärkere Auseinandersetzung mit ihrem täglichen Tun erforderlich ist. Das heißt, viel mehr Feedback schleifen. Das wird auch eingefordert. Wir machen die sehr positive Erfahrung, dass junge Leute eher dazu geneigt sind, Verantwortung zu übernehmen. Weniger ein Okay zu einer Entscheidung fordern, es viel in der Retrospektive eben Feedback zu bekommen. Also man möchte Gestaltungsspielräume haben. Man arbeitet sehr, sehr ergebnis- und purpose-orientiert und eher mit hoher Selbstständigkeit. Mhm. Und daher zeigt es sich, dass, und da gibt es ja auch sehr bewährte Instrumente, ja, daher zeigt es sich, dass Performance-Messung sehr, sehr stark wirkungs- und ergebnisorientiert erfolgen kann. Immer vor dem Hintergrund natürlich, dass die jüngeren Generationen eben den angesprochenen Sinn auch sehen wollen. Also man leistet, ich will das konkretisieren, als Führungskraft einen wirklich wertvollen Führungsbeitrag, wenn es gelingt, den Beitrag der Mitarbeitenden insgesamt, wie auch die konkrete Erledigung eines Arbeitsauftrages einzubetten in ein größeres Ganzes. Und Performance-Messung braucht also Indikatoren, die genau diese Aspekte auch entsprechend berücksichtigen. Demgegenüber passt alles das, was wir vorhin angesprochen haben, auf den Kongressen viel eher in ein bisschen ein früheres Bild. Ja, wobei, da gibt es ganz, ganz tolle Unternehmen und Leute, die sich super Gedanken dazu machen. Aber zum Beispiel habe ich das jetzt ein sehr subjektiver Eindruck, aber das Messen von Kennzahlen, das ist viel eher etwas, was meiner Generation und der Generation davor eine sinnvolle Feedback-Gelegenheit bietet. Ja. Also, wenn wir über klassisches Performance-Management sprechen, dann sollten wir sorgfältig die Abgrenzung wagen zu den jüngeren Gruppen, die, glaube ich, doch ein bisschen was anderes brauchen als das harte Messen an Kennzahlen. Ich finde es vielleicht so umreißend.
Ja, man sagt ja nicht ohne Grund, man bekommt das, was man misst. Also das, was gemessen wird, da rein geht die Energie auch der Mitarbeitenden, und was nicht gemessen wird, fällt dann eventuell runter. Also wenn Einzelleistung gemessen wird, dann performe ich als Mitarbeiterin, um bestimmte Kennzahlen zu erreichen, und eventuell nicht das Team zusammen, ne?
Genau, also das lernen wir immer auch, dass sinnorientierte Führung und Performance-Messung eher auch die Teamdynamik beflügelt. Muss nicht immer so sein, ja, aber das würde jedenfalls dem entsprechen, was ich so wahrnehmen darf. Mhm. Ja. Und ja, insofern tut sich auf dem Feld einiges, und ich kann nur davor warnen, dass wir jetzt zurückfallen in die in Zeiten klassischer Hardwork und Performance Messung. Da braucht's ein bisschen mehr.
Ja, ich erinnere Sabine Kluge, die auch Gast in diesem Podcast war, die Frage gestellt hat, wofür gibt es in meinem Unternehmen Kuchen? Und das, wofür es Kuchen gibt, das darein investiere ich sozusagen als Mitarbeiterin und als Mitarbeiter auch. Also wofür bekomme ich Anerkennung? Und das kann ja nicht immer nur für gute Leistung sein. Das kann auch sein, dass ich halt eventuell nicht innovativ denke, weil ich eine Führungskraft habe, die selbst innovativer sein möchte, etc., etc. Also ich mag diese Frage sehr, um mal zu gucken, welche informelle Kultur gibt es eigentlich in Unternehmen, und welche Strukturen und Prozesse befördern auch welches Verhalten, was dann direkt wieder mit Leistung zu tun hat.
Absolut, und man muss vielleicht ergänzend sagen, je nach Beschäftigtenstruktur hat man auch größere oder kleinere Spielräume. Das, was wir jetzt unter Innovation, mit Innovation, Gestaltungskraft, Selbstverwirklichung umschreiben, das ist natürlich sehr, sehr schwierig umzusetzen in einem Umfeld, in dem es darum geht, sehr normentreu einen bestimmten Prozess, ich will das so sagen, durchzuexerzieren. Also was ich konkret meine, das ist der sicherheitskritische Bereich im Eisenbahnwesen. Ja, das sind ganz wesentliche Prozesse in der Luftfahrt, ja, wo nicht viel Platz besteht für Flexibilität und Agilität, sondern wo es darum geht, präzise, diszipliniert Prozesse auch zu Ende zu führen. Und dort muss natürlich dann auch die Art der Reflexion über die Arbeit, die Messung von Leistung eine ganz andere sein. Ja, also ich möchte jetzt vielleicht, sonst wäre diese Debatte auch ein bisschen verkürzt, ja, ich möchte jetzt nicht so das Bild nur zeichnen, das ist alles generationenbedingt, sondern das hat natürlich auch mit der jeweiligen Mitarbeiterstruktur zu tun. Und ist dort dann viel weniger ein Generationenthema, denn jemand, der sehr präzise einen Betriebsprozessschritt abzuwickeln hat, bei dem spielt dann die Herkunft oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation ja auch gar keine Rolle.
In unserem Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie als Jurist und vom Herzen her auch Arbeitsrechtler bekannt geworden sind als jemand, der für den Flexi Friday eingetreten ist. Das finde ich eine ganz schöne Geschichte und ich möchte Sie einladen, dass Sie die Geschichte hier auch nochmal erzählen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, meine Zeit als Personalleiter in der Infrastruktur war genau eine solche Zeit, wie ich sie vorher beschrieben habe. Also wirklich ein verknappter Arbeitsmarkt, Arbeitskräftemangel, das Bedürfnis ja, nach New Work. Und ich war von der gesamten Ausbildung und Sozialisation im HR-Bereich, wie Sie es ja völlig zum Treffen gerade beschrieben haben, eher jemand oder ganz klar jemand, der aus der härteren Ecke des Personalmanagements kommt. Ja. Also alles, was mit Arbeitsrecht, meine Kernprofession ja, zu tun hat, da habe ich mich wohlgefühlt und Compensation fand ich ganz toll, die Spezifika, die es in staatlichen Unternehmen gibt, also alles das. Ja. Wir haben dann einige Maßnahmen auch auf den Weg gebracht, die auf eine gewisse Flexibilität auch einzahlen bei uns. Da ist wirklich, würde ich behaupten, einiges gelungen, manches nicht. Und wir haben unter anderem mit dem Flexi Friday eine ganz interessante Diskussion angestoßen. Eine Maßnahme im Übrigen, die bei uns als Pilotversuch gestartet wurde und die im gesamten Konzern dann auch gegolfen hat. Dahinter steht nichts anderes als die Wahlmöglichkeit, am Freitag zu arbeiten oder nicht zu arbeiten, ohne der Führungskraft vorher Bescheid geben zu müssen. Das alles für alle Kolleginnen und Kollegen im Overhead. Und das war bei uns intern der Inbegriff des entgrenzten Arbeitens. Bis heute sind die Kolleginnen und Kollegen dazu sehr gespalten. Also man hat mit diesem Flexi Friday im Übrigen einen Arbeitstitel. Ja, uns ist da nur nichts Besseres eingefallen für das fertige Instrument. Ist dieser Flexi-Friday in unterschiedlichen Kontexten schon entgegengeschleudert worden, ja, wohlwollend oder nicht wohlwollend. Mhm. Aber das ist eine Maßnahme, von der ich im Nachhinein sagen kann, dass sie sehr erfolgreich war. Warum? Sie hat es einerseits wirklich ermöglicht, Freitag ohne an Präsenzblöcke gebunden zu sein, zu arbeiten oder den Freitag überhaupt entfallen zu lassen. Anders formuliert, die Zeiten, die man am Freitag hätte sonst arbeiten müssen, an den anderen Wochentagen einzuarbeiten. Wir haben eine Umfrage gemacht, die auf die Beliebtheit dieses Instruments abgezielt hat und da kam dann raus, diese Möglichkeit alleine wird extrem gut bewertet von den Kolleginnen und Kollegen. Denn wir haben auch eine Auswertung über den Nutzungsgrad gemacht. Wir sind darauf gekommen, naja, also so intensiv genützt wird das aber eigentlich gar nicht. Also der hohe Beliebtheitsgrad hat nicht gematcht mit der tatsächlichen Nutzung. Und über allem stand für mich, das kommt ein bisschen zur harten Seite des Personalmanagements, ich wollte bewusst den Freitag haben als Tag, weil er der Tag ist mit den geringsten Anwesenheiten ohnehin schon, also verkürzte Arbeitszeit, es fallen sehr viele Urlaubstage auf den Freitag, sodass ich mir davon erstens erwartet habe, dass die Abstimmungen, die es im Arbeitsprozess so braucht, nicht leiden unter dem Flexi Friday. Und ich habe das zweitens nur für eine bestimmte Gruppe vorgesehen, die nämlich Zeitguthaben aufbaut, die sie nur in einem bestimmten Zeitrahmen auch 1:1, also ohne Zuschlag, abbauen kann und soll. Und ich habe mir dann tatsächlich zuschlagspflichtige Überstunden gespart. Und so eine Maßnahme entworfen, und ich muss sagen, mitentworfen, weil das ist immer eine Teamleistung, ich habe ganz, ganz tolle Leute mich gehabt, die es vor allem auch verstanden haben, aus einer rechtlich an sich sehr, sehr simplen Maßnahme eine kulturprägende Maßnahme zu machen, die wirklich wirkt. Ja. Ja, und damit haben wir eigentlich ein Instrument, das für Flexibilität steht, wahnsinnig beliebt ist und uns wirtschaftlich auch noch ein bisschen Geld bringt.
Danke, dass Sie das nochmal erzählt haben. Ich finde es sehr schön, weil, wie ich eingangs gesagt habe, diese Themen werden oft so sehr emotional diskutiert und hier zeigt sich, wie so letztendlich New Work und Hard Work zusammengebracht werden, wenn wir wieder auf diese Begrifflichkeiten gehen möchten. Herr Kreiter, wir sind eingestiegen mit den Themen Standort, Wettbewerb, Leistung. Sie haben gesagt, da haben wir in Deutschland und Sie auch in Österreich definitiv ein Thema. Ich möchte wieder auf die Ebene gehen und Sie fragen als jetzt Geschäftsführer, vorher Personalleiter, was tun Sie in Ihrem Unternehmen, um diesen drei Faktoren konstruktiv entgegenzutreten? Mir ist klar, dass das eine sehr komplexe und sehr große Frage ist.
Das ist tatsächlich auch von Mitarbeiterinnengruppe zu Mitarbeiterinnengruppe unterschiedlich. Als Sicherheits- und Reinigungstochter gehen wir mal grundsätzlich von der Frage aus, wie sind wir denn im Konzern positioniert? Was ist denn unser Auftrag? Und jetzt kann man natürlich Leistung, jetzt bleibe ich vielleicht bei der Reinigung, Leistung natürlich festmachen an der Zeit, die wir pro gereinigtem Quadratmeter brauchen. Es klingt leicht, dass es ist, ja, es ist schwierig genug, weil wir haben ja nicht nur horizontale Flächen zu reinigen, sondern auch Flächen jeder Neigung und das ist nicht jedes Material gleich gut und gleich schnell zu reinigen und nicht mit denselben Mitteln. Ja, also auch da muss man ein bisschen Arbeit leisten, um das in einen Bewertungsraster zu bringen. Ja, aber man kann grundsätzlich sagen, das wäre ein gutes KPI und das tracken wir ja. Das kann man natürlich machen. Kann da, dahinter auch immer einen stärkeren oder engeren Zielanspruch legen. Man kann aber auch die Kolleginnen und Kollegen dahingehend ermuntern, sich zu überlegen, inwieweit sie nicht selbst an der Integration von technischen Hilfsmitteln in den Arbeitsbetrieb arbeiten wollen. Und das ist genau das, was wir tun. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, ja, diese ganz herkömmlichen klassischen KPIs immer wieder zu überprüfen und da auch Zielansprüche zu definieren, die dem Stand der Technik, dem Stand der Entwicklung entsprechen. Gar keine Frage. Wichtiger Punkt. Aber zweitens geht es hier wirklich um eine ganz offensive Weiterentwicklung unseres Geschäfts. Ja. Und so kann Leistung auch definiert sein, nämlich ein Hinausgehen über den eigentlichen, über das eigentliche Arbeitsumfeld, die eigentliche Kernaufgabe. Die Kernaufgabe also nicht nur schneller zu erledigen, ja, sondern sich vielmehr zu überlegen, was man denn im Grundsätzlichen tun kann, um die eigene Arbeit zu verändern. Und das ist etwas, was wir gerade gestartet haben. Freilich kein Projekt, wo sich alle Kolleginnen und Kollegen involvieren können, natürlich nicht, aber wo wir natürlich auch die Expertise unmittelbar aus der Praxis brauchen. Und in diese Richtung gehen wir gerade. Und da geht es sehr stark um Sensorik, da geht es um Robotics. Da versuchen wir uns auch zu orientieren an anderen Infrastrukturanbietern international, also an asiatischen oder nordamerikanischen, um hier über Innovation, über die Möglichkeit selbst zu gestalten, auch die Möglichkeit anbieten, mehr zu leisten. Sie können sich vorstellen, das ist natürlich nicht relevant für den größten Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei uns, weil wir sind einer dieser Prozesse, gerade in der Security, bei denen jetzt nicht unendlich viel Spielraum im täglichen Tun besteht, agil, flexibel zu arbeiten, sondern da geht es natürlich um Präzision und Disziplin in der Abwicklung. Aber das ist vielleicht ein gutes Beispiel, wo man zeigen kann, es gibt in allen Bereichen die Möglichkeit der Weiterentwicklung, die Möglichkeit, Menschen auf diesem Weg mitzunehmen, sie zu empowern, sie aufzufordern, ihren eigenen Job auch zu gestalten. Und ich will mal vorsichtig zuversichtlich sein, dass uns da etwas gelingen kann. Natürlich, ja, ist es auch so, das ist dann eher Sache der Zentrale, ja, das sind wir schon ein bisschen weiter weg vom Geschäft. Natürlich geht es um die Erschließung neuer Märkte auch. Ja. Also wenn wir immer um Leistung, über Leistung sprechen, dann heißt das nicht nur das Bestehende einfach schneller zu tun, ja, sondern dann brauchen wir auch wieder generell einen anderen Spirit, nämlich einen Spirit, der treibt auf Wachstum, ja, auf Weiterentwicklung, auf Neuentwicklung. Ja. Und da glaube ich, kann auch eine Sicherheits- und Reinigungsfirma einiges beitragen.
Welche Unterschiede sehen Sie bei dem Thema Standortwettbewerb Leistung zwischen Österreich und Deutschland?
Ehrlicherweise nur einen zeitlichen. Weil Österreich in so vielfältiger Hinsicht mit der deutschen Wirtschaft verflochten ist, dass die Probleme, die es in Deutschland gibt, im Großen und Ganzen mit zeitlicher Verzögerung auch Österreich erreichen. Also ich glaube, wir haben hier in etwa dieselben Herausforderungen. Ja, ein bisschen unterschiedlich sind die Volkswirtschaften natürlich schon strukturiert. Aber wenn es irgendwann eine hohe Vergleichbarkeit gibt, dann würde ich nach allem, was ich dazu gelesen habe, mal behaupten, das gilt für Österreich und für Deutschland.
Und welche Maßnahmen würden Sie den jeweiligen Wirtschaften empfehlen zu implementieren? Ich weiß, dass das eine Schwarz-Weiß-Frage ist und ich weiß, dass Antworten differenziert sein müssen. Aber vielleicht gibt es 1, 2, 3, 4 Maßnahmen, wo Sie sagen, das ist etwas, da sind Schmerzpunkte, da sollten wir wirklich hingucken und Lösungen entwickeln.
Das fragen Sie mich jetzt aber weniger in meiner beruflichen oder ehrenamtlichen Funktion im BPM, sondern eher mehr Staatsbürger, weil das übersteigt schon ein wenig mein Aufgabenfeld. Aber was vielleicht im Kleinen wie im Großen zu beobachten ist, ist, lassen Sie mich das anders formulieren. Was, glaube ich, bewundernswert ist, etwa in Nordamerika, aber auch in großen Teilen Asiens, das ist dieser Erfindergeist und der Wille zu wachsen. Und ich habe da manchmal den Eindruck, dass wir in Europa durch unsere Vergangenheit sehr, sehr verwöhnt waren, verwöhnt sind. Ja, gerade, ich habe es vorhin angesprochen, bin ein Kind Ende der 80er Jahre. Ja. Also ich habe nur tolle Zeiten erlebt und Europa und seine Wirtschaft hat Unglaubliches geleistet. Wir haben vielleicht begonnen, das alles ein Stück weit zu sehr zu genießen und denke möglicherweise zu wenig daran, dass es auch viel Arbeit bedeutet, das auch nur zu erhalten. Gerade im Wettbewerb mit großen asiatischen Playern und im Wettbewerb natürlich mit den USA. Also das könnte man vielleicht so, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, aber gesprochen jetzt als Staatsbürger, der gerne liest, ja, und der sich die Welt so vorstellt, ja, weil das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, die Sie mir stellen.
Wenn Sie im Gespräch sind mit einer Personalerin oder einem Personaler und sie oder er sagt, Mensch, ich habe bei mir das Gefühl im Unternehmen, dass diese 9-to-5-Mentalität herrscht, also dass so das Nötige gemacht wird, aber dass niemand wirklich motiviert ist, niemand wirklich mit dem Herzen dabei ist oder die Mehrheit nicht mit dem Herzen dabei ist. Und ich frage mich jetzt, wo ich eigentlich ansetzen kann, wie ich unterstützen kann, ich finde die Schlüssel nicht. Was würden Sie der Gesprächspartnerin, dem Gesprächspartner sagen? Also was würden Sie raten? Wo könnten Ansatzpunkte sein?
Im Sinn. Dann würde ich nämlich genau das versuchen, was wir in der vergangenen Dreiviertelstunde besprochen haben. Es geht um die Ausrichtung an einem Purpose. Es geht um die Darstellung, und das ist Führungsarbeit, um die Darstellung des Wertbeitrages des Einzelnen für etwas Größeres. Es geht um die vorhin erwähnten Feedback-Schleifen, die etwas anders aussehen sollten als das klassische Performance-Management aus früheren Jahrzehnten, wenn ich das so formulieren darf. Da kann man ganz, ganz viel als Unternehmen machen. Aber natürlich gibt es auch da Grenzen, ja, weil es wird immer Leute geben, die sich vielleicht nicht abholen lassen. Ja. Das wird so sein. Dann sind es aber vielleicht auch nicht die richtigen Leute. Und ja, ich sage das vor dem Hintergrund eines Arbeitsmarktes, der sich zunehmend weiter verengen wird. Also das wird schwer. Aber das wird tatsächlich, glaube ich, schon genügend Stoff für einen Folge-Podcast in das Thema, wie empowere ich Leute, ja, die irgendwie gefangen sind darin, ja, nur das Notwendigste tun zu wollen. Das ist ein großes Thema für HR. Ja, das ist es definitiv. Ich möchte vielleicht eine Sache noch ganz kurz aufgreifen, die 9-to-5-Mentalität. Jemand, der ganz effizient 9-to-5 arbeitet, wird wahrscheinlich wunderbare Ergebnisse haben. Absolut. Jemand, der mehr arbeitet in Zeiteinheiten, aber gar nicht willens ist, einen Beitrag zu leisten. Und insofern bin ich jemand, der zwar selbst nicht davor zurückschreckt, mehr Zeit für eine Aufgabe zu investieren, aber ich bin jemand, der sagt, an der Zeit soll man das nicht festmachen. Ja. Ich bin zum Beispiel ein absoluter Gegner der Reduktion der Arbeitszeit, also Arbeitszeitverkürzung. Das sehe ich nicht, ja, dass wir die Rahmenbedingungen hier haben, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Aber bin jemand, der in aktueller Funktion und in früheren Funktionen viel dazu beigetragen hat, dass wir Arbeitszeiten flexibilisieren. Denn es kann nicht darauf ankommen, wann jemand arbeitet, außer klarerweise im operativen Dienst, im Schichtdienst.
Vielen Dank für die Klarstellung der 9-to-5-Mentalität. Sie haben gesagt, dass es auf jeden Fall Teil von Führung ist, wenn ich viele Mitarbeitende in meinen Teams habe, die nicht motiviert sind oder innerlich gekündigt haben. Wie kann ich zusätzlich meine Strukturen und Prozesse im Unternehmen daraufhin überprüfen, ob sie Leistung fördern oder behindern?
Na, dann habe ich fundamentales Problem. Denn die Grundprämisse muss natürlich schon die sein, und das ist die unternehmerische Grundprämisse, dass wir ein leistungsorientiertes Umfeld schaffen. Und das wird man recht rasch im Output sehen, ob der Beitrag der jeweiligen Einheit insgesamt genügt. Und ich kann mir da natürlich schon im Detail anschauen, habe ich Zeitfresser in den Arbeitsprozessen drinnen, die dieses Ergebnis einfach hinter dem zurückhalten, was es sein könnte. Das ist die Bürokratiedebatte, das ist Regulatorik. Ja, ein ganz großes Thema, viel davon können wir nicht beeinflussen, ja, das kommt vom Gesetzgeber. Jedes dieser Vorhaben ist für sich genommen auch nachvollziehbar, aber natürlich in der Gesamtschau dann vielleicht viel. Aber wir haben sehr wohl Einfluss darauf, welche ergänzenden Regelwerke wir uns in Unternehmen selbst geben. Also Bürokratie ist beispielsweise ein ganz, ganz großes Thema. Dann natürlich die Entscheidungswege auch. Wir haben vorhin gesprochen, dass es darum geht, vor allem den jungen Generationen eine Aufgabe zu geben, einen Spielraum dabei zu belassen, wirklich wirksam zu werden, ihnen Verantwortung zu geben, Gestaltungsspielraum. Das verträgt sich natürlich nicht mit vielen Freigabeschleifen. Ja, das ist natürlich dann eine Frage auch der Tiefe einer Organisation. Ja, wer irrsinnig viel Zeit dafür aufwenden muss, seine Arbeitsergebnisse und Zwischenschritte abzustimmen mit jemandem, wird Zeit verlieren, Zeit, die nicht dafür verwendet werden kann, am Ergebnis selbst zu arbeiten. Und das sind schon Dinge, von denen ich meine, das sind ganz reguläre, klassische Instrumente, die aber gut sind, ja, weil sich das unabhängig von der Generationendebatte nicht verändert. Ja. Und das sind die Punkte, auf die man mal schauen muss. Und weil wir ja natürlich das vorhin in die Auslage gestellt haben, klarerweise, wie wollen wir Performance-Management abwickeln, wie führen wir mit Mitarbeitenden Gespräche, welche Indikatoren flechten wir darin ein, woran richten wir das alles aus. Ja. Das in der Mitarbeiterführung ist es um und auf. Und ja, Sie haben noch Struktur gefragt, dann würde ich einfach spontan sagen, das ist Bürokratieprozess und Entscheidungsschleifen.
Wir haben jetzt ganz gut das Thema Leistung und Performance beleuchtet. Wir könnten natürlich auch 3 Stunden darüber sprechen, das ist keine Frage. Es gibt ja auch noch andere Aspekte in der These, die sehr spannend sind. Aber da wir jetzt schon 1 Stunde miteinander sprechen, würde ich gerne an dieser Stelle einen Punkt machen. Habe aber noch eine letzte Frage für Sie, und das ist die Frage, was Sie eigentlich an der Personalarbeit fasziniert. Also Sie sind ja im Bundesverband der PersonalmanagerInnen, engagieren sich dort, kommen aus einer langen Laufbahn als Personaler. Was fasziniert Sie so an diesem Bereich?
Das mag vielleicht etwas abgedroschen klingen, aber es hat seine Richtigkeit. Nämlich die wichtigste Ressource, die ein Unternehmen hat, ist der Mensch und wird auch immer der Mensch sein. Und egal wie stark wir digitalisieren, egal wie sehr die KI Platz greifen wird in den Jahren und Jahrzehnten, die vor uns stehen, Kern der unternehmerischen Tätigkeit ist immer die menschliche Idee, ist immer die menschliche Innovationskraft. Und der Mensch als Treiberin dieser unternehmerischen Idee. Und für diesen Menschen gilt es, ein Umfeld zu schaffen. Ob in einem personalintensiven Betrieb oder in einem personalarmen Betrieb. Wie gesagt, im Kern, ja, jedes unternehmerischen Wirkens steht immer der Mensch. Und das ist das Faszinierende an Personalarbeit. Daher engagiere ich mich, daher war ich auch immer gerne Personaler und bin sie neue Funktionen ein Stück weit immer noch. Ja.
Zum Glück.
Und ich kann alle einladen, die vielleicht gerade am Beginn einer beruflichen Laufbahn stehen und überlegen, in den Personalbereich zu gehen, das ist eine wirklich gute Entscheidung.
Herr Kreiter, vielen Dank. Vielen Dank für die Einblicke mit den unterschiedlichen Hüten, die Sie aufgesetzt haben. Einmal in Ihrer Rolle als Geschäftsführer, dann als Thesenpartner für die These 2 des Bundesverbands der PersonalmanagerInnen und auch als Staatsbürger. Das war ein gutes und intensives Gespräch über die Leistung in Österreich und in Deutschland. Danke, Herr Kreiter.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht.
Wir haben uns in dieser Folge Leistungen aus unterschiedlichen Richtungen angeschaut. Besonders wichtig finde ich den Ansatz von Herrn Kreiter, unterschiedliche Layer von Leistung zu beleuchten und zu kontextualisieren. Leistung kann nicht im luftleeren Raum diskutiert werden. Sie ist immer abhängig von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Es geht für PersonalerInnen nicht um Stundendiskussionen, sondern es geht vielmehr darum, im Unternehmen Ansätze zu finden, wie ich meine internen Zielgruppen so unterstützen kann, dass Leistung möglich wird und auch Sinn macht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst mir gerne Sterne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ich freue mich auch über Kommentare. Wenn ihr selbst Themen habt, die euch beschäftigen und die ich in diesem Podcast beleuchten soll, dann schreibt mir gern unter hello@mechtildalpas.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Fresh Up, Your HR mit Mechtild Alpers.